Vielen Dank euch, dass ihr uns so hineingenommen habt in das Lob Gottes, dass ihr uns angesteckt habt mit einem riesigen Jubelgesang auf diesen allmächtigen Gott, den wir hier begegnen konnten. Das sollte damals auch so der Charakter dieses einen Tages sein, der ausgewählt worden war als ein Jubeltag, als ein einziger Festtag, weil das so ein herausragendes Ereignis war, dass man das einfach nicht so stillschweigend übergehen konnte. Bis zu diesem Tag war das für den König David so eher eine schwierige Situation. So sein ganzes Leben, fast sein ganzes Leben, war er ständig nur am Kämpfen. Es ging immer um alles, bei dem, was er gekämpft hat. Es ging um sein eigenes Leben, jeden Tag in Lebensgefahr. Es ging um Gottes Ehre, um seine Zusagen, dass sie eingehalten werden und dann wieder zur Geltung kommen. Es ging auch um sein Volk, das Schicksal, was ihm anvertraut worden war. Und immer ging es um Kämpfen, ob das nun feindliche Attacken waren gegen irgendwelche Könige oder andere Heere, oder ob das der Vorgängerkönig Saul war, der ihm nach dem Leben trachtete. David kannte tatsächlich aus jedem Tag immer nur kämpfen. Bis Gott selber dann dieses Blatt zum Guten gewendet hat und David riesigen Erfolg einfahren konnte. Der Thron war nach dem Tod von König Saul frei geworden. Frei für ihn. Die ständigen Feinde, die Philister, konnten in mehreren Schlachten besiegt werden, überrannt werden. Und auch innenpolitisch wurde König David zum uneingeschränkten Herrscher über ganz Israel ausgerufen. Es war endlich alles frei. Und das wollte er feiern mit einem Jubeltag, einem Festtag, um allen deutlich zu machen, nicht ich bin der große Held, ich David, dem es alles gelungen war, dem alles so reingelaufen ist, sondern wir möchten Gott feiern. Weil ihm haben wir das alles zu verdanken. An Gott selber liegt unser Schicksal, liegt auch unsere Zukunft. Und von diesem Tag an sollten es 40 Blütejahre werden, in denen König David auf dem Thron Israels einfach riesigen Erfolg hatte. Aber dieser eine Tag dann nahm dann einen folgenschweren Verlauf. Es ging alles wunderbar los, als sie dann in Bala diese Bundeslade, die David sich an den Palast holen wollte, auf dem Palasthof in einem Zelt aufbewahren wollte, auf den Ochsenkarren aufgeladen wurde. 30.000 Leute kamen zusammen an diesem riesigen Festtag, um dieser Bundeslade Geleitschutz zu geben, um jubelnd und feiernd und singend und lärmend hinter diesem Wagen herzugehen. Ähnlich vergleichbar kennen wir es nur noch heutzutage in Köln oder in Mainz am Rosenmontag. So ähnlich kann man sich das vorstellen. Aber nur damals wurde nicht irgendwelche eine Narretei gefeiert, sondern Gott selber sollte jubelnd und lärmend begleitet werden, wie er hier den Thron besteigt. Und dann ist dieses Ochsengespann ausgerutscht. Der Wagen drohte zu kippen. Und der Usa hat sich dann schützend vor diese Lade gestellt, wollte sie mit seinen Händen festhalten und ist dann augenblicklich vor den Augen von diesen 30.000 Festpilgern tot zusammengebrochen. Folgenschwerer Griff. Er hat sich am Allmächtigen vergriffen. David brauchte nun ein Vierteljahr, um sich von diesem Schock zu erholen. Er hat 3 Monate Zeit gebraucht, um zu überlegen und vor Gott zu stehen, was hast du mir nun eigentlich zu sagen? Du hast doch gesehen, ich war begeistert für dich. Du solltest im Mittelpunkt stehen an diesem Tag, der ein so jähes und trauriges Ende genommen hat. Und nach diesem Vierteljahr kam es dann zu einem zweiten Anlauf und auf einmal hat David alle Anweisungen Gottes aus den alten Schriften herausgeholt, gelesen und alles minutiös, fein, peinlichst genau eingehalten. Und dann lief dieser Tag folgendermaßen ab. Ich möchte Ihnen vorlesen, Sie können es hier vorne mitlesen oder dann auch auf den Infoblättern und dann auch in englischer Sprache, wenn Ihnen das besser vertraut ist. 2. Samuel Kapitel 6, einige ausgewählte Verse. Und David tanzte begeistert vor dem Herrn und trug dabei nur einen leinenen Priesterschurz. So brachten David und alle Israeliten die Lade des Herrn unter großem Jubel und dem Schall der Hörner nach Jerusalem. Doch als die Lade des Herrn in die Stadt Davids getragen wurde, schaute Michal, die Tochter Sauls, aus dem Fenster. Sie sah, wie König David vor dem Herrn hüpfte und tanzte und verachtete ihn dafür. Als David nach Hause zurückkehrte, um seine Familie zu begrüßen, kam Michal, die Tochter Sauls, ihm entgegen und sagte: Wie würdevoll der König von Israel heute aussah. Er hat sich vor den Mägden seiner Untertanen entblößt, wie es nur einer tut, der keine Scham kennt. Doch David gab Michal zurück: Ich habe vor dem Herrn getanzt, der mich vor deinem Vater und seinen Nachkommen erwählt hat. Der Herr hat mich zum Anführer seines Volkes Israels gemacht. Ja, vor ihm will ich auch künftig tanzen. Und ich bin sogar bereit, mich noch tiefer zu erniedrigen als diesmal und demütig von mir zu denken. Aber bei den Mägden, von denen du gesprochen hast, werde ich an Ansehen gewinnen. Also wir werden mit hineingenommen in diese grenzenlose Begeisterung, die ein König David empfunden hat. Eine Begeisterung für Gott, dass er bereit war, sich fast zum Kasper zu machen, zumindest vor seiner Ehefrau. Es war es ihm Gott wert, hier zu jubeln und lauthals voranzugehen, ein Instrument nach dem anderen zu nehmen, zu hüpfen, zu singen, zu johlen und zu feiern. Gott hat sich als mächtiger König erwiesen, ihm gehört sein Herz. Da begegnet uns David als ein äußerst emotionaler Mensch, als ein Mensch voller Begeisterung, voller Enthusiasmus. Er wird uns hier vorgestellt mit einer überschäumenden Freude und einer Ausgelassenheit, einer Begeisterung, wie wir sie nur ganz in wenigen Stellen der Bibel finden, dass jemand so aus sich rausgeht. Aber die Bibel beschreibt auch ganz ehrlich die andere Seite, die zu dieser Emotionalität auch bei David gehört hat. Sie beschreibt auch sehr ehrlich die Niedergeschlagenheit, die Traurigkeit und die Schwermut, die genauso bei David immer wieder der Fall war. Aber in dieser Emotionalität, in dieser riesigen Begeisterung und auch in dieser tiefen, abgrundtiefen Traurigkeit kann ihm Gott genau in dieser Weise begegnen und ihn in dieser Weise auch von seiner Liebe ihm gegenüber überzeugen. Das ist nicht unbedingt nachvollziehbar für jeden, ja, zumal für diejenigen, die etwas anders gestrickt sind in ihrem Zugang zu Gott. Die erleben Gott auf eine andere Art und Weise. Und ich bin froh, dass Gott uns nicht fragen muss, wie er uns begegnen möchte, sondern er selber den Schlüssel findet zum Herz von jedem Einzelnen von uns. Ob das nun über diese Emotionalität geht, wie bei David, ganz oben oder auch ganz unten, oder ob das eher über eine andere Möglichkeit geht, über das Lesen, das nüchterne Betrachten von Bibeltexten und das Nachdenken darüber und dann diese Freude darüber, ja, es stimmt tatsächlich so, wie ich es in meinem Leben nun erlebe und in seinem Wort eben beschrieben finde. Aber es ist in jedem Fall Gottes eigene Entscheidung, wie er uns begegnen möchte, wie er uns seine Liebe ausdrückt und wie wir sie empfangen möchten. Bei David auf diese emotionale und geradezu enthusiastische Weise und andere auf eine andere Art und Weise. Für diese begeisternden Leute wie David sind es wohl zwei verschiedene Bereiche, in denen Gott selber die Beziehung zu ihm vertiefen möchte. Es sind so zwei Begriffe, die immer erlebbar sind. Der eine Begriff ist der, dass die in Feiern, im Festcharakter Gott ganz konkret erleben können, seine Gegenwart feiern können in einem riesigen, freudigen Anlass. Und jetzt machen sie daraus ein Fest zu Gottes Ehre. Das eine war Feiern, das zweite aber ist dieser Begriff Erwartung. Diese Menschen, die so begeistert sind, haben tatsächlich an Gott die beständige und tiefgehende Erwartung, dass sich Gott ihnen auf eine ganz besondere, auf eine übernatürliche Weise zeigt. Sie erwarten von Gott tatsächlich und ganz konkret in ihrem Leben fast täglich Zeichen und Wunder und sehen in dieser übernatürlichen Weise auch Gottes Zuwendung, eine starke Bestätigung, dass Gott ihnen nahe ist. Wir können uns bei David sehr, sehr fein ablesen in seiner Biografie, die uns in den Büchern Samuels zum Beispiel beschrieben wurde, wie er konkret mit dieser übernatürlichen Kraft Gottes in seinem ganzen Leben rechnete. wie das für ihn ganz normal war, zu beten: Herr, vernichte du die Feinde. Wir können es nicht. Wir sind eine kleine Gruppe von irgendwelchen Aufscherlern, Rebellen. Aber gegen diese hoch aufgerüstete Armee der Philister haben wir keinen Bestand. Du musst es tun. Oder wenn er sich einem Riesen, so als Frontmann der philistischen Armee, nur mit einer Steinschleuder entgegenstellt. Er wusste genau, in meinen Händen liegt es nicht. Wenn Gott nicht diesen Stein lenkt, dann habe ich keine Chance. Ich als Pimpf. Aber er wollte ganz bewusst mit Gottes unendlicher Macht und seinem Einfluss rechnen. Ich stehe hier, du stehst hier mit Schwert und Schild, aber ich komme nicht mit Steinschleuder, sondern im Namen des Herrn, des Höchsten. Für ihn stehe ich da und er wird dich zu Fall bringen. Und wenn das dann so eintritt, wie sich's David erbeten hat, dann versteht es David auch sehr wohl, das gebührend auch mit einem rauschenden Fest zu feiern. Und darin Gott zu feiern, dem er alles, auch diesen riesigen Erfolg, zu verdanken hat. So bewegt sich diese Liebe Gottes und die Liebe zu Gott immer wieder zwischen diesen beiden Komponenten. Ich erwarte Großes von Gott, dass er sich mächtig zeigt. Und wenn er es getan hat, dann machen wir ein Riesenfest und jubeln über diesen einzigartigen Gott mit allem, was wir an Möglichkeiten haben. Aber wir merken auch an manchen Stellen der Bibel, auch im persönlichen Erleben von Leuten, die eben auf diese emotionale und enthusiastische Art und Weise mit Gott Umgang pflegen, dass es auch Sackgassen gibt. Nicht automatisch führt jedes Fest auf diesem Weg zu einer tieferen Liebe Gott gegenüber. Nicht jedes erhebende Gefühl entspringt automatisch der Freude über Gottes Majestät oder Heiligkeit. Wir entdecken tatsächlich, also vier Sackgassen, ich möchte sie Ihnen mal so ein bisschen der Reihe nach vorstellen. Es ist immer wieder zu beobachten, zum Ersten, dass manches Mal diese übernatürlichen Erfahrungen um ihrer selbst willen gesucht werden. Also die Erfahrung um der Erfahrung willen. Nicht um Gottes Größe zu sehen, sondern um was erfahren zu können. Das kann dann aber geradezu in eine Abhängigkeit führen von dieser Erfahrung, wenn diese Erfahrung, die ja immer nur in Gottes Souveränität steht, mal ausbleibt, dann fühlen sich diese Menschen auch oft von Gott verlassen. Abhängigkeit von Erfahrungen kann in eine Wundersucht sich hineinsteigern oder in eine christlich verbrämte Form einer Erfahrungsreligion, wo die Erfahrung im Zentrum steht. Dabei geht es aber dann nicht mehr um die Liebe zu Gott, sondern vielmehr um die eigene Bestätigung. Nicht umsonst warnt Paulus die Thessalonicher vor einer Überbewertung von übernatürlichen Phänomenen, von Wundern und Zeichen. Er sagt hier ganz eindeutig, nicht jedes Wunder kommt von Gott, was sich vor unseren Augen abspielt. Es ist geradezu nämlich ein Markenzeichen von Gottes Gegenspieler, dem Teufel persönlich, dass er sich ebenfalls Zeichen und Wunder bedient, um damit zu erreichen, dass ihm viele Leute auf diese Weise auf den Leim gehen, die eben auf diesen Punkt fokussiert sind. Eine Sackgasse, also Erfahrung um der Erfahrung willen. Die zweite Sackgasse, ich habe das mal als Korrekturresistenz bezeichnet. Also sie widerstreben jeder Form von Korrektur, die ihnen irgendwo entgegengebracht wird oder vielleicht auch nur in mancher Beziehung. Hier legen die Menschen großen Wert darauf, dass sie ihre Impulse, ihre Eindrücke, ihre Entscheidungen ja auf Gottes direktes Reden zurückführen können. Er hat ja unmittelbar zu ihnen gesprochen. In der Gemeinde aber sind nun Leute, die auf einem anderen Weg ebenfalls Gott vernommen haben. Zum Beispiel durch Überlegungen und im Gebet: Gott, leite du meine Gedanken. Leite du uns durch dein Wort. Und jetzt muss man sich auf einmal in der Gemeinde mit Menschen auseinandersetzen, die ihre Erkenntnisse auf anderem Weg gewonnen haben. Vielleicht sogar andere Erkenntnisse gewonnen haben. Die sogar sagen, wir können das nicht tun. Und in diesem Zwiespalt entziehen sich häufig Leute, die auf diese enthusiastische Weise Ansprechen der Gemeinde, auch der Korrektur, weil sie ja von Gott direkt gehört haben, was sie vertreten und die andere Auffassung auf einmal schwierig ist. Daher, es braucht unbedingt auf diesem Weg die starke Verwurzelung sowohl in der Gemeinde, also in dem Zusammensein von anderen Christen, um den Weg auch bestätigt zu bekommen oder korrigiert zu bekommen, flankiert zu bekommen. Und sie brauchen zum Zweiten die tiefe Verwurzelung in der Bibel, in Gottes Wort, um hier schwarz auf weiß nachlesen zu können. Das war Davids großes Problem bei dem ersten Versuch, die Lade nach Jerusalem zu bringen. Er hat einfach sich hinreißen lassen von seiner Begeisterung über Gott, aber seine Anweisungen schlicht übersehen. Es kam bei ihm einfach nicht vor lauter Begeisterung. Der zweite Anlauf war dann deutlich besser. Die dritte Sackgasse, da wird oft verwechselt die Anbetung Gottes mit dem Gefühl der Anbetung. Es ist zweierlei. Bei David drückt sich die Liebe zu Gott ganz stark in der Musik aus. Hier begegnete er uns tanzend, mit Instrumenten, die er der Reihe nach dann genommen hat, mit seinem lauten Singen. Musik ist tatsächlich ein sehr, sehr schöner Weg, um Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Und da ist der Musikstil nun wirklich völlig nebensächlich, ob das nun Bach-Kantaten sind oder gregorianische Gesänge, Arne Kopfermann-Lieder oder doch eher die von Bloodgood. Es tut wirklich, kennt niemand, Einzelne vielleicht, aber tut auch nichts zur Sache, ja. In den Liedern dieser Leute soll Gott angebetet werden. Mit der Musik, auch mit den Texten, die darin ihren Niederschlag gefunden haben. Gottes Liebe, seine Majestät, seine Herrlichkeit soll gefeiert werden, eben durch Musik. Nur ist allerdings manchmal zu beobachten, dass hier die Anbetung Gottes, wo Gott selber Gegenstand unserer Betrachtung und unserer Freude ist, verwechselt wird mit dem Gefühl der Anbetung. Wo ich mehr über das Gefühl staune, über das Gefühl mich gut fühle, mich irgendwo erhaben fühle. Ich liebe das Gefühl mehr, wie in diesem Moment Gott selber. Musik spricht immer unsere Gefühle an. Welche Musik das nun ist und wie die Gefühle dann sich äußern, wird maßgeblich von unseren Vorlieben bestimmt. Ja, bei Hansi Hinterseher sind das eher nicht so die guten Gefühle. Aber auch Gefühle. Ja. Andere die haben dann eher so meinen Stil getroffen. Aber wir merken, hat immer was mit Gefühl zu tun. Und die verschiedenen Musikrichtungen sollten nun nicht gegeneinander ausgespielt werden. Ich werde mit Sicherheit danach Gespräche kriegen wegen Hansi Hinterseher, vermute ich mal. Weil Leute das tatsächlich lieben. Ja, diesen, ach, schieß da. Soll ja wirklich gut gewesen sein. Entscheidend ist aber immer unsere Frage bei der Musik, geht es um Gott? Oder liebe ich das Gefühl? Es ist nicht gesagt, dass wenn ich mich gut fühle, ich automatisch Gott nahe bin. Genauso wenn ich das Umgekehrte, wenn ich mich schlecht fühle, dass Gott mein Gegner wäre oder mich verlassen hätte. Deswegen ist es wichtig, einfach sauber zu unterscheiden, dieses Gefühl der Anbetung einerseits und die Anbetung Gottes selber andererseits, die auch mitten im Leid und in tiefer Traurigkeit ihren Ausdruck finden können. Anbetung Gottes auch in der Talsohle meines Lebens. Die vierte Sackgasse schließlich ist wie bei jedem anderen Weg, Gott zu begegnen, genauso, das kommt ja immer wieder vor, diese Überheblichkeit. Es ist gut, auf diesem Weg dieser Begeisterung, dieses Enthusiasmuses oder der Emotionalität Gott zu begegnen, aber nicht besser als auf anderen Wegen. Gott wählt das ganz individuell und persönlich aus. Manche Physiker zum Beispiel, die sind begeistert dabei in ihrem Thema, aber auf eine sehr rationale und nüchterne Art und Weise. Die brüten über Formeln und über irgendwelchen Versuchsanordnungen und sind geradezu begeistert, wenn nachher auf dem Blatt Papier rauskommt, was sie gerade nachgewiesen haben. Aber mit Gefühlen hat das relativ wenig zu tun. Diese Begeisterung drückt sich nun eher in der Freude über einen gelungenen Versuch aus. Nun, warum auch nicht? So ist es auch im Glauben, dass manches Mal eine nüchterne oder sachliche Betrachtung und Erörterung von Bibeltexten manche mehr anspricht als ein Feuerwerk an moderner Lobpreismusik. Und das ist dann auch keineswegs ein verkümmertes Christsein oder ein verkürztes Evangelium, lediglich eine andere Form. Und das muss es geben dürfen, ohne dass sich einer über den anderen erhebt. Ich möchte nun aber nach diesen Sackgassen tatsächlich noch einen weiteren Zeitraum verwenden, um diese großartigen Möglichkeiten dieser Emotionalität und dieser Begeisterung in unserer heutigen Zeit auch mit ihrem Wert für die christliche Gemeinde zum Ausdruck zu bringen und wertzuschätzen. Denn es ist bei diesem Weg ebenfalls enorm wie bei allen anderen, welch ein großer Reichtum, welch ein Schatz geradezu damit einhergeht. Es ist so spannend, mich auf einen bestimmten Stil auch einzulassen, wenn er mir gerade nicht liegt. Mit der eigenen Form und Sprache kennen wir uns auch sehr gut aus. Aber mal zu gucken, wie das der andere macht, Gott zu lieben, und ob ich daran was lernen könnte, das ist dann tatsächlich ein Abenteuer. Ich habe das gerade bei diesem Stil, den ich heute vorstelle, persönlich schon ganz stark erlebt. Diejenigen, die mich kennen, die wissen, dass es überhaupt noch kein Geheimnis ist, dass diese Begeisterung und Emotionalität nun nicht unbedingt meine geistliche Muttersprache ist. Da bin ich einfach ein bisschen anders geprägt und aufgewachsen und ich fühle mich auch wohl dabei, auf eine andere Weise tiefe Beziehungen zu Gott pflegen zu können. Aber in einer bestimmten Phase meines Lebens, in einer bestimmten Situation, ist mir Gott gerade durch Anbetungszeiten auf einer ganz neuen, für mich bis dahin nahezu ungekannten Tiefe begegnet, wie ich es so noch nicht erlebt habe. Anders. Nicht tiefer wie sonst, aber anders. Überraschend neu. Dass ich sage, boah, diese Lobpreiszeiten, die möchte ich nie mehr vermissen. Obwohl es nicht meine ursprüngliche Art ist, Gott zu loben und die Liebe ihm gegenüber zu leben. Aber durch diese Andersartigkeit hat es mich absolut, es hat mich total vom Hocker geholt. Ich habe mich auf einmal weinend gesehen, Gott anzubeten. Kannte ich nicht. Deswegen, was liegt in diesem Stil drin, dass es diesen Weg so wertvoll macht, auch zu überlegen, wie das für uns persönlich vielleicht sogar eine Bereicherung unserer Beziehung zu Gott sein könnte. Der erste Punkt liegt darin, Gottes Kraft zu erfahren. Wie kaum bei einem anderen Stil wird hier betont, dass Gott auch heute allmächtig ist. Und hier liegt die konkrete Erwartung drin, dass Gott sich auch als allmächtiger Herrscher in meinem kleinen Leben erweist. Er selber ist zwar unseren Augen verborgen, nicht zugänglich, wir können ihn nicht sehen, aber sein Einfluss, seine Allmacht ist auch heute noch in unseren Tagen 2011 unbegrenzt. Wir können ihm deswegen bei unseren Anliegen, die wir jeden Tag auf dem Herz tragen, alles zutrauen, 100%. Wir können heute seine unbegrenzte Kraft erleben. Gerade in unserer Schwachheit kann seine Kraft auf eine wunderbare Art und Weise, das Wort meine ich nun wirklich wörtlich, wunderbare Art und Weise zur Geltung kommen. Und dabei ist es oft gar nicht mal so sehr das Sensationelle, das Spektakuläre, um das es hier geht, sondern dieses Erleben, dieses übernatürliche Eingreifen Gottes zeigt sich so im kleinen Alltag, indem Gott einfach auf das schlichte Gebet eines Menschen mit einer wörtlichen Erhörung reagiert, ohne dass das jemals in irgendeiner Presse Erwähnung finden würde. Gott hat seine Macht demonstriert bei einem ganz normalen Gebet. Und wenn es nur solche kleinen Anliegen wären, dass am 4. Juni bei der Hochzeit von Tabea und Julian die Sonne scheint. Gott hat ein Wunder getan, können wir an dem 5. Juni sagen. Ganz klein, in der Stille ausgesprochen. Aber diese gespannte Erwartung von Gottes übernatürlichem Eingreifen ist bei Menschen dieses Stils deutlich stärker und ausgeprägt und größer vorhanden. Und darin liegt auch der unschätzbare Wert für die Gemeinde. Wir lernen angesteckt von diesem Stil, stärker auf das zu schauen, was Gott tun kann, als auf unsere begrenzten Kräfte oder Möglichkeiten oder Mittel zu blicken. Das spornt uns an, nicht zu verzagen, wenn es mit den Umständen nicht so hinhaut, wie wir es uns gerne vorstellen würden. Der zweite große Wert dieses Stils liegt darin, dass die es gut verstehen, außerordentlich gut verstehen, Gottes Kraft auch zu feiern. Denn Menschen, die so begeistert und so enthusiastisch mit Gott leben, die werden auch nicht müde, Gottes Eingreifen, sein Tun und seine Kraft mit einem freudigen, manchmal rauschenden Fest zu begehen. Und das kann dabei auch wirklich, wie es bei David damals der Fall war, sehr laut zugehen. Emotional zugehen, überschäumend zugehen, auch körperlich zugehen, mit dem ganzen Leib, mit allem, was man hat, einfach zum Ausdruck zu bringen, jawohl, wir haben Gott alles zu verdanken, mit Jauchzen oder mit Lachen oder Tanzen, einfach mit einer überschäumenden Freude. Und das tut so gut und ist so wertvoll, wenn gerade Menschen in dieser Art immer wieder überlegen und fantasievoll und kreativ uns aufmerksam zu machen, was für Gründe haben wir in der Gemeinde, um über Gott zu staunen und ihn zu loben, in den Mittelpunkt zu rücken? Was für einen einzigartigen Gott haben wir, dass wir das niemals, niemals mehr vergessen? Wir werden oft so von dem Alltagsgeschäft fortgerissen. Auch als Gemeinde gibt es Alltagsgeschäft. Wir kommen so in einen Trott hinein, dass man einfach nur so den Betrieb erhält, dass es funktioniert. Und da tut es so gut, dass wir solche Feste zu Gottes Ehre immer wieder mal haben können und Menschen, die das betonen, wie wertvoll und wichtig es ist, Feste zu Gottes Ehre, um aus dieser Eintönigkeit, aus diesem Räderwerk, aus dem Hamsterrad manchmal sogar, nicht in Eintönigkeit oder Begrenztheit versacken. Und der dritte große Wert von diesem sehr schönen Stil des Enthusiasmus, der Begeisterung Gott gegenüber, möchte ich beschreiben oder überschreiben mit der Formulierung eine geerdete Begeisterung. Manchmal müssen diese Menschen mit dem Vorwurf leben, auch mit dem Vorurteil leben. Die Leute, die so von Gott begeistert sind, das sind ja mehr oder weniger so weltfremde, enthusiastisch feiernde, abgedrehte Schwärmer. Bei näherem Hinsehen ist aber meistens zu beobachten, dass diese Leute tatsächlich sehr wohl mit beiden Beinen auf dem Boden stehen und sehr wohl auch Tiefen des Alltags kennen. David kann uns ja ein wunderbares Beispiel abgeben, wie er auch ganz schön drin lag. Und wusste, wovon er schreibt, wenn er von dem finsteren Tal der Todesschatten schreibt, aus Psalm 23, nur als ein Beispiel. Er kannte das auch. Er war sehr wohl mitten im Leben drin. Und auch diese Menschen kennen sich sehr wohl aus mit den Tiefen eines Alltags, ob das nun die Trauer über unerhörte Gebete ist. Wie manche Erwartungen an Gottes Allmacht einfach nicht so bestätigt werden, wie sie es gewünscht haben und erbeten haben. Auch sie kennen das Leiden an ungeheilter Krankheit oder enttäuschten Erwartungen an Gott. Aber bei allen Brüchen und Enttäuschungen des menschlichen Lebens ermahnen und ermuntern uns solche Leute, dass uns nichts daran hindern darf, in Jesus selber unsere größte Freude zu haben. Er ist nicht diesen Schwankungen unterworfen. Er ist die konstante Größe. Er ist wohl im Tal der Todesschatten, aber als Hirte und nicht als Betroffener. Er ist dort in der Tiefe, um uns zu begegnen, genauso wie auf dem Gipfel eines Berges, um dort uns zu begegnen. Aber es ist er. Es soll bei allem niemals nur um irgendwelche Gefühle oder Stimmungen gehen, sondern um Jesus allein. Er ist es, der Grund zur Freude gibt. Ihn feiern wir überschäumend und fröhlich, weil es nichts und niemand gibt wie ihn. Er ist unser Freudenmeister. Es ist so, wie es in diesem einzigartig geerdeten Lobpreislied aus dem Jahr 1655 durch Johann Frank zum Ausdruck gekommen ist. Er hat dann das Lied gedichtet, das dann von Krüger vertont wurde und von Bach mit einem einzigartig genialen Satz versehen wurde als eine Motette. Boah, phänomenal. Jesu, meine Freude, meines Herzens Weide, Jesu, meine Zier. Ach, wie lang, ach lange ist dem Herzen bange und verlangt nach dir, Gottes Lamm, mein Bräutigam, außer dir soll mir auf Erden nichts sonst liebers werden. Sie merken die Emotionalität, Sie merken diese Traurigkeit, aber Sie merken den Gegenstand der Freude, Jesus selber. Weiter schreibt er, unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass den Satan wittern, lass den Feind erbittern. Mir steht Jesus bei. Ob es jetzt gleich kracht und blitzt. Er kannte keine Radarkontrollen, ja? Meint er nicht, ja? Ob es jetzt gleich kracht und blitzt, ob gleich Sünd und Hölle schrecken. Jesus will mich decken. Und in der letzten Strophe, weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Sonne sein. Duld ich schon hier Spott und Hohn, dennoch bleibst du auch im Leide, Jesu, meine Freude. Nehmen wir uns einige Momente Zeit der ganz persönlichen Stille, um Jesus in einem persönlichen Gebet zu sagen, wo ihr ihn als Freudenmeister in euer Leben hineinholen wollt. Ihr kennt eure Situation, Erdung überhaupt kein Thema für euch, aber hier Jesus, meine Freude zu erleben, das macht in einem ganz persönlichen Gebet, das ich dann von hier vorne mit einem Gebet abschließen möchte. Jesus, du bist es, der unser Herz gewonnen hat. Du bist es, der alles für uns gegeben hat, dass wir überhaupt diese Verbindung zum Vater haben können. Du bist es, der sich als der Allmächtige erweist. Du bist es, der als Freudenmeister auch Herr über unsere Gefühle ist. Du bist es, über den wir ins Staunen geraten, dass den Einzigartigen, den Unvergleichlichen, den Absoluten, den Herrlichen, den Ewigen, den, der voller Liebe und voller Erbarmen ist und gleichzeitig der Heilige. Wir möchten beten, lieber Herr, dass dir diesen Rang niemand und nichts ablaufen kann, dass du der Wichtigste bleibst und sich unser Leben dir anvertraut, dir anschließt und unser Leben sich um dich dreht, den Anfänger und den Vollender. Herzlichen Dank, dass wir Möglichkeit haben, auch über diesen Weg unserer Gefühle und unserer Begeisterung dir Ehre zu bereiten. Lass uns lernen zu feiern, dich zu feiern, dich zu ehren mit unserem ganzen Körper, mit allem, was wir haben. Eben weil du einzigartig bist und du es verdient hast, gelobt zu werden mit allem, was wir sind und haben. Amen.